Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Between the Laces. In der heutigen Folge haben wir mit Peter Herzog einen ganz besonderen Gast. Er ist einer der schnellsten Marathonläufer aus Österreich, ist ehemaliger Rekordhalter mit einer Bestzeit von 2 Stunden und 10 Minuten. Peter ist ein echter Quereinsteiger, hat erst mit 28 mit dem Laufen begonnen und seitdem eine beeindruckende Karriere hingelegt. Vom regionalen Dorfläufen bis hin zu den Olympischen Spielen. Wir sprechen mit ihm über seinen Weg in den Laufsport, seine größten Learnings im Training und in der Regeneration. Und natürlich über das Thema Ernährung. Denn Peter arbeitet eng mit Ministry zusammen und gibt uns daher spannende Einblicke, warum die richtige Rennverpflegung ein echter Gamechanger ist. Und wie Produkte wie Race Carb ihn auf dem Weg zu Bestleistungen unterstützen. Somit eine Folge voller Insights für alle, die mehr über Marathon, Training und Nutrition erfahren wollen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Peter und Thomas.
Peter, willst du dich mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, wo du herkommst, was du machst? Genau.
Ja, hallo, ich bin der Peter Herzog. Ich komme aus Österreich, aus dem Salzburger Land und bin ein Spätstarter im Laufsport, habe mit 28 mit dem Laufsport begonnen, war bis vor kurzem österreichischer Marathon-Rekordhalter mit 2 Stunden 10 und 06. Jetzt ist ein Kollege ein paar Sekunden schneller gelaufen, aber ja, also ein absoluter Quereinsteiger, habe aber in den letzten Jahren trotzdem für mich relativ viel erreichen können. Zum Beispiel 5 Kilometer, also ich habe mit richtiger Hobbysportler und bin dann von den Distanzen eigentlich erst runtergegangen. Marathon, dann Halbmarathon, 10 Kilometer und dann habe ich auch noch gemerkt, dass 5 Kilometer eigentlich auch noch Spaß macht. Da ist mir dann aber doch ein bisschen das Speed abgegangen und genau, so ist mal meine grobe Story. Wie gesagt, ich komme aus dem Salzburger Land. Das ist ja nicht unbedingt typisch von der Region, wo ich herkomme, aus Leogang, dass man da Straßenläufer ist. Also da ist er eigentlich eher der Wintersport und ja, im Sommer der Mountainbike-Downhill-Sport zu Hause, auch recht viele Trailläufer. Also das wird viel, viel besser zu der Region passen. Speziell im Winter kämpfe ich dann doch immer sehr mit meinem Training, weil die Trainingsbedingungen doch sehr winterlich sind und es teilweise sehr mühsam ist, dass ich auf der Straße irgendwo einen trockenen Meter oder einen eisfreien Meter finde. Ja. Und da muss ich dann sehr viel aufs Laufband ausweichen, aber ich habe mir immer gesagt, das macht mich noch stärker. Ja, genau. Mittlerweile bin ich 38 Jahre alt, also auch kein kompletter Frischling mehr. Bin jetzt da 10 Jahre in dem Laufsport drinnen und bin jetzt gerade in St. Moritz und bereite mich auf den Berlin-Marathon vor für den 21. September.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, da war ja mega viel drin. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen von ganz vorne an. Genau, also du hast ja erzählt, du bist sehr spät in den Laufsport eingestiegen, mit 28, richtig?
Ja, genau.
Was ja, also früher, so viel früher ist es ja gar nicht, weil es ist ja dann 10 Jahre her. Da war ja noch das Credo so, dass das ja eigentlich das perfekte Alter dann mit Anfang, Mitte 30 ist für diese Distanzen. Das ändert sich ja zunehmend auch immer mehr, Tatsache, dass es eher ein bisschen jünger wird, dass man die ganzen jungen Athleten schon eher auf längere Distanzen schickt, was ja früher eher untypisch war. Und du hast ja absolut null Background, was Leichtathletik betrifft, was ja sonst so der typische Werdegang ist.
Genau, ja. Mhm.
Wie ich auch aufmerksam quasi geworden bin, wo wir gefragt haben, mit wem wir Podcast machen wollen. Weil ich finde das immer so ein bisschen eine für mich persönlich schönere Story und ein bisschen, naja, mal was anderes halt einfach, ne?
Ja, genau. Ja. Mhm.
Willst du mal kurz erzählen, wo du sportlich vielleicht vorher herkommst, weil ganz unsportlich warst du ja nicht.
Absolut, ja. Nein, ich habe eigentlich mein ganzes Leben schon Sport gemacht. Bin als Kind sehr viel mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, mit meinem Vater. Mhm. Ich bin schon mit 10 Jahren eigentlich 1000 bis 1500 Höhenmeter teilweise im Stück gefahren mit so einem kleinen Fahrrad. Also der Ausdauersport war irgendwo schon immer ein bisschen hinterlegt. Bin dann in die nordische Skihauptschule in Saalfelden gegangen, war Langläufer und Biathlet. Bin da auch natürlich, ja, bin relativ schnell in den Landeskader gekommen. Also im Ausdauerbereich war ich doch dann immer schon relativ talentiert, bin aber dann vom Ausdauersport so mit 14, 15 ein bisschen weggedriftet, Da habe ich dann Backtrail gemacht. Also ich bin mit dem Fahrrad über Hindernisse gesprungen, bin da bei Weltmeisterschaften, Weltcup mitgefahren. Das war eigentlich als Kind meine große Leidenschaft. Und mit dem ganzen Ausdauerzeugs rundherum, das habe ich eigentlich nur gemacht, dass ich eigentlich fit bin für das Backtrail-Fahren. Und da war ich auch recht gut. Also ich bin auch nach wie vor am Mountainbike relativ gut, speziell wenn es um technische Geschichten geht. Also für mich jetzt irgendwo 1,50 Meter hochzuspringen ohne Rampe war kein Problem.
Okay,
Und da
krass.
bin ich mit meinem Vater eigentlich durch ganz Europa gegondelt am Wochenende immer zu Wettkämpfen, sehr viel nach Deutschland auch. Stuttgarter Gegend, Schwarzwald. Das hat mein Leben eigentlich bis zum 22, ah, ja, 21., 22. Jahr geprägt. Dann irgendwann ist einfach, sind mir auch die Möglichkeiten, speziell im Winter ausgegangen und ein bisschen zu untalentiert für die Sportart, wo die Franzosen und Spanier sehr stark sind. Dann habe ich irgendwie doch wieder so diese Ausdauerader in mir entdeckt, weil einfach einer meiner besten Freunde, oder wenn nicht der beste Freund, der Landerdinger Dominik, ehemaliger Biathlet, Weltmeister, Olympia-Silbermedaillengewinner, also der war richtig stark. Und wenn ich mit dem so im Sommer mit dem Rad mitgefahren bin oder zum Beispiel auch laufen, das war eigentlich relativ für mich immer relativ problemlos. Und da habe ich dann schon noch gecheckt, okay, eigentlich im Ausdauerbereich hätte ich wahrscheinlich viel, viel mehr Talent und Potenzial. Dann habe ich mich über ein paar Jahre im Triathlon versucht, Hals über Kopf reingestürzt. Mit Wasser, ich bin wasserscheu ohne Ende, habe versucht, über einen Winter irgendwie das Schwimmen halt zu lernen und bin 1000 Tote gestorben, unglaublich viel Wasser getrunken vom Schwimmbecken, viel Bauchweh gehabt danach. Einfach der absolute Horror. Ich wollte einfach irgendwie Triathlon machen, weil ich gewusst habe, ich bin beim Laufen stark und am Rad eigentlich noch stärker. Das hat sich dann auch bei den ersten Wettkämpfen, was ich dann im Frühjahr schon gemacht habe, gezeigt. Also ich bin so bei olympischen Distanzen so mit 10 Minuten Rückstand aus dem Wasser rausgestiegen. Mit Mord und Totschlag, also komplett 1000 Tote eigentlich. Ich bin eigentlich erledigt gewesen. Bin dann aufs Rad gestiegen, wie gesagt, mit 10 Minuten Rückstand. Und bin aber dann bei den Radzeiten sofort, obwohl du ganz hinten im Feld ja komplett alleine bist du ja nur am Überholen, eigentlich schon bei den schnellsten Radzeiten dabei und dann beim Laufen auch. Also da war ich sofort auch bei der österreichischen Elite, was jetzt damals so unterwegs war, dabei. Und habe dann über 3 Jahre versucht, das im Schwimmen irgendwie zu kompensieren. Und es war trostlos. Also ich bin, ja, neben meinem Job natürlich auch noch eigentlich dann auch in ein klassisches Übertraining geschlittert. Einfach mit dem Kopf durch die Wand das Schwimmen jetzt mit Biegen und Brechen zu lernen. Im zweiten Jahr bin ich dann noch eine Spur besser geworden im Schwimmen. Dann habe ich halt nur noch 7 Minuten Rückstand gehabt. Also. Und im dritten Jahr komplett ausgebrannt, also wieder eigentlich gleich wie im ersten Jahr. Und dann habe ich Triathlon eigentlich schon wieder gelassen. War
Bist
komplett
du
im
da
Sand.
voll eingestiegen in den Triathlon? Also hast du gleich ganz oder gar nicht hast gesagt, ja,
Ja,
Langdistanz und los
ich habe
geht's,
die
oder?
Chance, ich hab die Chance gesehen. Also ich bin halt talentiert im Ausdauerbereich und es war damals eigentlich relativ gerade so im Trend auch das Triathlon. Und dann habe ich auch die Norbert Langbrandner getroffen, ein ehemaliger österreichischer Profi, Ironman-Athlet auch. Der hat mir dann auch supportet sofort mit Sponsoren und so natürlich auch. Da ist was drinnen und Potenzial. Also richtig top unterstützt. Das hat natürlich zusätzlich motiviert. Aber ich habe mich dann innerhalb von 3 Jahren einfach, klassischer Hobbysportfehler einfach, neben dem Job einfach zerschossen, komplett zerschossen. Natürlich war ich im Schwimmen wahrscheinlich nicht sehr talentiert und habe mein Leben lang nichts mit Wasser zu tun gehabt. Das war einfach, ja, ungünstig.
Wurdest du da schon fest begleitet von jemandem als Coach oder hast du eher so von verschiedenen Erfahrungen anderer Sportler und Trainer einfach immer mal sowas aufgeschnappt und hast dann, oder hast du freie Schnauze da trainiert einfach?
Ja, am Anfang, also das erste Jahr würde ich sagen, freie Schnauze und das zweite Jahr dann schon mit Trainer. Also eben mit dem Norbert Langbrandner. Aber trotzdem halt auch, er war halt Vollprofi und ich habe halt, arbeiten müssen daneben und es war halt einfach auch dann von 0 auf 100 einfach zu viel. Too much und das mit dem Arbeiten, das war jetzt kein Bürojob oder so, was ich da gemacht habe, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, unterm Strich habe ich mich innerhalb von 3 Jahren so zerschossen, dass ich ein Jahr lang eigentlich gar keinen Sport mehr gemacht habe. Also wirklich ausgebrannt, komplett tot. Komplett tot, keine Lust mehr und ja, habe ein Jahr eigentlich, fast ein Jahr, fast ein Jahr keinen Sport mehr gemacht. Bis ich halt dann doch wieder, dann habe ich halt Abendabitur gemacht und so einfach mich neben dem Job so zu beschäftigen, habe die Schnauze vom Ausdauersport oder vom Sport generell voll gehabt. Und dann habe ich halt Abendabitur gemacht und so, und nach einem Dreivierteljahr oder so hat es mir doch wieder einfach, ist halt der, nicht Instinkt, sondern einfach das Urverlangen wieder zurückgekommen und bin einfach laufen gegangen. Mhm. Ohne Uhr, Haustür auf, Schuhe geschnürt, Dreiviertelstunde, Stunde raus, wenn es cool war, halt moderat schnell gelaufen, sodass man, da ein gutes Gefühl hat. Und das halt unregelmäßig, 2-3 Mal die Woche. Und habe dann irgendwie auch wieder Lust bekommen, bei so regionalen Wettkämpfen mitzumachen. Ja, da bin ich halt natürlich um den Sieg gelaufen, einfach mit unglaublich wenig Aufwand.
Regionale Wettkämpfe, reden wir da dann aber eher von, aufgrund deiner Herkunft von Trailläufen oder also von hügeligen Sachen, bergischen Sachen,
jetzt hügelig.
Nicht von Straßenlauf schon, genau.
Schon Straßenlauf, so Kombi, also so Feld- und Wiesenläufe, halt so kleine Ortsläufe, Feld- und Wiesenläufe.
Ja. Also zum Dorffest noch, Sonntagabend
genau, oder früh. Dorffest, genau, richtig. Ja. Feuerwehrfest, solche Geschichten, wo ich aber wusste, okay, das sind immer so ein, zwei, sind, kommen ja trotzdem immer gute. Also die Konkurrenz ist ja bekannt. Ja, da habe ich jetzt auch mitgemacht und das hat jetzt Spaß gemacht. Und dann war das 2012 plötzlich, hat sich ein Job aufgetan. Durch meine Vergangenheit als Langläufer, Biathlet auch, habe ich im Skigymnasium Saalfelden eine Trainerstelle bekommen. Mhm. Und das Angebot ist mal gemacht worden und habe dann angenommen und habe als Trainer im Skigymnasium Saalfelden für junge Biathletinnen und Biathleten gearbeitet. Das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Und habe eigentlich, ja, Leistungssport, also die war halt eigentlich, ja, das war ein richtiges Leistungszentrum, die haben richtig Leistungssport gemacht. Und
was für Jahrgänge hattest du da zu tun? Also was war
so? Ja, die sind halt zwischen von 14 bis 18, so in dem Bereich. Mhm. Von 14 bis 18. Ja, genau. Also voller Leistungssport halt. Die haben es halt mit der Schule, mit dem Modell einfach die Möglichkeiten gehabt, einfach sehr viel zu trainieren und auch gute Betreuung. Also die haben halt, ja, wir sind dann nach Hochfilzen immer gefahren, da wo auch der Biathlon-Weltcup ist, zum Training. Das ist die Heimtrainingsstätte gewesen. Und da habe ich halt parallel ein bisschen zu viel Zeit gehabt, wo halt die Kinder, die Jugendlichen in der Schule gesessen sind, vormittags immer. Und ja, da bin ich halt dann immer mehr und mehr laufen gegangen in der Zeit. Und so hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass ich dann halt immer wahrscheinlich, ja, bin ja besser und besser geworden. Bin dann 2016 im Frühjahr, das war ja auch immer ganz lustig, im Winter, wenn wir bei den Wettkämpfen unterwegs waren, das ist halt immer diese Trainersitzereien am Abend, viel Alkohol,
ja.
Man tauscht sie aus, man trinkt halt gesellschaftlich einfach. Und ich habe auch das Bier nicht ausgespuckt, also relativ auch untertags Coach gewesen, am Abend mit den anderen Trainern zusammengesessen und Bier getrunken und halt dementsprechend unfit dann irgendwann auch geworden. Und irgendwann hat es mal gereicht, das war 2016, das war im Jänner oder Februar, wo wir in Rumänien bei der Weltmeisterschaft waren. Also ich war nicht in der Lage, diese Dreiviertelstunde Durchlauf, so unfit war ich da.
Okay.
Also war richtig, habe mich richtig angekotzt. Dann habe ich mich für einen Wiener City Marathon angemeldet. Das waren halt dann noch ein paar Wochen dorthin. Habe einfach einen 12 Wochen Rahmentrainingsplan von Herbert Steffen ausgedrückt vom Internet.
Mhm.
2:30 Plan. Ja. Und habe halt die letzten 4 oder 5 Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, mitgemacht. Einfach den ersten Rest weggekattet und die letzten 4 Wochen gemacht. Und da bin ich dann in Wien 2:30 hoch irgendwie so gelaufen, okay. Im Marathon. Ja. Aber halt mit geringer Vorbereitung und vorher halt viel Alkohol, relativ unfit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so einfach geht, dann versuche ich jetzt den vollen Herbert Steffen den Trainingsplan zu machen und melde mich für den Frankfurt-Marathon an 2016. Und habe halt dann einfach, ja, davor allgemein Sport gemacht, aber habe dann einfach vor dem Frankfurt-Marathon diese 12 Wochen gemacht und da bin ich dann 2:21 oder 22 gelaufen oder so. Genau, und 3 Wochen davor österreichische Meisterschaften, da habe ich dann schon den Valentin Pfeil oder so mithalten können, also damals einen der Besten halt, und das war für mich so, okay, da hat sich jetzt im Training echt was bewegt oder ich bin echt nicht so untalentiert und so hat sich das jetzt dann entwickelt. Und nach dem Frankfurt-Marathon habe ich dann mir einen Trainer gesucht und das Ganze dann ambitionierter. Ja, da bin ich dann so richtig so ein bisschen in den Leistungssport reingerutscht, 2016, also mit 28, ja.
Ja, weiter Background von der Weg. Na, da haben wir auf alle Fälle was gemeinsam. Meinen ersten Trainer in dem Fall war auch das Buch von Heribert Steffni. Danach bin ich auch meinen ersten Marathon gelaufen, nicht ganz so ambitioniert, mit Sub 3 in Stockholm und es hat auch klasse geklappt. Ich habe die 12 Wochen mitgenommen damals.
Habe ich dann eben sie auch gemacht dann, ja.
Genau, ja. Ja, lustig auf alle Fälle.
Die Story, ich habe Herbert Steffni dann 2019 beim Berlin-Marathon, da wo ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert habe, direkt danach im Bus getroffen, im Athletenbus, der was uns wieder abgeholt hat und haben diese Story auch erzählt. Also Herbert Steffni. Dann hat er mir gleich ein Bild geschenkt vom Zieleinlauf in Berlin. War cool. Also war ein cooles Wiedersehen und habe ihm auch die Story geschildert von seinem Trainingsplan und bla bla bla, ja.
Stark, stark. Ja, cool. Ja, hast du weit ausgeholt. Mich würde noch mal ganz kurz zu früher interessieren. Also du scheinst da recht kompetitiv zu sein, wenn du jetzt so von den ganzen Sportarten erzählst und dass du ja immer recht vom Leistungsniveau doch eher immer im oberen Teil damit gesportelt hast, nenne ich es jetzt mal. Dann hast du gesagt mit dem Fahrradtrailen, richtig?
Ja, ja genau.
Da hattest du dann das Problem, dass du nicht mehr weitergekommen bist oder hattest du dann gar keinen Bock darauf oder wie war das? Also wie?
Ja, da war ich jetzt irgendwann ausgereizt einfach. Ich habe gemerkt, die Luft ist draußen oder mein Potenzial ist erschöpft.
Ja.
Es ist eine absolute Randsportart und es braucht unglaublich viel Zeit. Ich habe es jahrelang gemacht, alles rausgeholt und war für mich einfach erledigt, dieses Thema. Habe viel erlebt dort, von dem profitiere ich nach wie vor. Also wenn ich am Rad unterwegs bin, sind meine Bike-Skills oder so, sind nach wie vor immer noch recht nicht ganz schlecht. War eine gute Zeit, möchte nicht missen, aber zu dem Punkt, was du vorher natürlich erwähnt hast, mir geht natürlich diese ganze Grundausbildung in der Leichtathletik ab. Also ich bin halt für richtig noch schnellere Geschichten oder so. Auch mein Laufschritt oder so, mein Laufstil ist vielleicht nicht der ökonomischste und das jetzt mit dem höheren Alter dann das auch noch alles umzustellen, ist halt dann doch irgendwann, wird halt immer schwieriger.
Das ist dann auch was, wo wir vielleicht nochmal definitiv nochmal mit drauf kommen, weil das sind ja dann irgendwann in Zeiten, in denen du dich jetzt bewegst, wo ja ganz viele kleine Schrauben gedreht werden und man immer Stück für Stück schaut, wo holt man noch ein paar Sekunden raus. So.
Genau, ja.
Und da sprichst du ja gerade diese Grundausbildung einfach an. Das ist ja so. Da ist dann sicherlich auch interessant zu erfahren, ob man da trotzdem jetzt in dem höheren Alter dann nochmal motorisch versucht, jetzt nochmal was umzustellen und jetzt, ob du jetzt dreimal parallel noch zu deinem ganzen Training irgendwelche Athletiktrainings oder irgendwelche Geschichten von angefangen von Lauf-ABC-Sachen über all mögliche spezifischen Kraftübungen, ob man da jetzt einen krassen Fokus oder in dem Fall halt du nochmal drauflegst oder wie das dann sich so entwickelt jetzt in den letzten Jahren.
Auf diese Geschichte ganz kurz noch einzugehen, dadurch, dass ich Triathlon dann einmal relativ stark verfolgt habe und da eigentlich auch relativ fanatisch war, das war gerade die Alistair Brownlee-Zeit auch und war für mich ein unglaubliches Vorbild und haben mir halt sehr stark an Alistair Brownlee auch vom Laufstil kopiert und so hat mein Laufen angefangen und der Stil hängt mir immer noch fest, also dieser katastrophale Stil.
Ja.
Und weil ich habe mit dem Laufsport null zu tun gehabt, null. Also ich habe damals, wie ich Frankfurt gelaufen bin, ich habe nicht einmal gewusst, was ein Pace ist. Ich bin einfach nach Gefühl gelaufen.
Ja.
Ich habe da keinen Plan gehabt so richtig im Rennen oder Strategie oder was für Pflegung sowieso. Bin einfach gelaufen, einfach ein wilder Hund, bin gelaufen und mal schauen, was rauskommt. Der Mann mit dem Hammer ist sowieso gekommen, von dem habe ich vorher auch schon mal gehört gehabt. Aber ich habe null Plan von sowas gehabt und natürlich dann, und mit diesem Laufstil auch, was halt relativ dann speziell für Marathon, längere Distanzen relativ unökonomisch ist und den habe ich mal halt richtig über Jahre dann reingeschliffen auch. Ohne leichtathletische Grundausbildung und das nochmal so rauszubekommen, natürlich habe ich es ein bisschen rausbekommen, aber nicht komplett so diese, wenn man sich jetzt einen Richard Ringer oder so ansieht oder so, wie der, der verbraucht einfach weniger Energie beim Laufen, weil der Schritt einfach noch runder, noch fluffiger ist Und das macht halt irgendwann jedes klitzekleine Prozent, macht halt da relativ viel aus im, beim Energieverbrauch. Und Marathon, Halbmarathon, da geht es halt sehr viel um das, wie effizient kann ich mich bewegen, also mit wie viel wenig Aufwand kann ich mich möglichst schnell bewegen. Um das geht es eigentlich.
Ja, genau. Ja, dann lass uns doch da mal einsteigen in deinen Trainingsalltag, in so die Saisonplanung und so, wenn du jetzt so erzählst, was sich denn in den Jahren, seitdem du läufst, da so entwickelt und verändert hat. Also du hast ja gesagt, am Anfang warst du eher der Typ, hau drauf und ich probiere einfach mal aus, ja, und schau, wie weit es geht, was ja scheinbar sehr, sehr gut bei dir funktioniert hat, weil man da vielleicht, manchmal ist es ja auch so, dass man dann vom Kopf so frei ist, ne, dass man einfach mal volles Risiko all in geht, und es hat ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Genau, und irgendwann kommt man ja dann aber ins Fern, wo das halt nicht immer funktioniert, weil man ja trotzdem auch selber realisiert, wahrscheinlich, was dann schon sehr gut ist, und dass dann auch Leute langsam anfangen, auf einen zu schauen und
man
selber sich immer mehr unter Druck setzt, wahrscheinlich, also nicht logischerweise, aber das ist ja einfach so, wenn du von davor erzählst, wie kompetitiv du warst, dann wird das ja jetzt beim Laufen nicht auf einmal weg sein, vermutlich.
Genau.
Wie ging es denn dann los, als du hast dann wahrscheinlich irgendwann dir einen Trainer geschnappt, oder wie ging das dann weiter?
Ja, nach dem Frankfurt-Marathon 2016 habe ich den Günther Weidlinger kontaktiert, eine österreichische Lauflegende, und der hat mich dann zum Peter Bründl vermittelt. Das ist ein Salzburger Lauftrainer. Mhm. Und mit Peter habe ich dann 2 Jahre, also bis zum Frühling 2019 eigentlich zusammengearbeitet. Und im Frühjahr 2019 habe ich dann die Zusammenarbeit mit dem Johannes Langer gestartet. Das ist der Veranstalter vom Salzburg Marathon. Und ja, mit dem arbeite ich eigentlich nach wie vor noch zusammen und habe mit dem auch jetzt eigentlich gemeinsam die größten Erfolge feiern dürfen. Damals mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio und ja, alles, was ich jetzt eigentlich erreicht habe. Ich möchte aber natürlich nie sagen, also der Peter Brünl davor hat natürlich auch unglaubliche Basisarbeit geleistet, aber genau solche Leute wären halt dann irgendwo so in den Sphären, wo ich halt unterwegs bin, früher schon notwendig, um einfach die Laufgrundausbildung einfach um die herzustellen, um dass ich in dem Alter, wo ich bin, ist dann nicht mehr alles so leicht irgendwo. Dieser Feinschliff, das lernt man halt, mit zwischen 14 und 16, wo halt die richtige Entwicklung stattfindet, einfach am besten. Oder in Kinderjahren, diese feinmotorischen Geschichten lernt man halt einfach in der Jugendzeit, Kinderzeit oder frühen Erwachsenenzeit am besten. Und das habe ich halt alles ein bisschen übersprungen gehabt. Aber das ist ja das Tolle beim Laufen, dass man auch im höheren Alter einsteigen kann. Und dort eigentlich auch noch schöne, schöne, tolle Erfolge feiern kann. Also das ist, würde man sagen, gibt es nicht in vielen Sportarten, wo das möglich ist. Weil sonst muss man doch einer klaren Struktur von Grund auf folgen, weil sonst hat man ja nicht einmal eine Chance, dass man ins System reinkommt. Und deshalb beim Laufen oder vielleicht auch Triathlon oder so solche Sportarten irgendwo möglich.
Ja. Du hast im Vorgespräch jetzt kurz davor erzählt, dass du gerade im Trainingslager dich befindest und auch liebe Grüße an Jan von Erik Hille ausrichten lassen, der im Nachbarzimmer ist.
Ja, genau.
Du hast gesagt, dass du dich auf den Berlin-Marathon jetzt vorbereitest. Mhm. So Trainingslager, wo bist du, wo befindest du dich? Hol uns mal ab. Mit wem bist du da?
St. Moritz. Also ich bin eigentlich seit 2018 jährlich in St. Moritz, 2018, wo die Europameisterschaften waren in Berlin. Da war ich das erste Mal in St. Moritz, da habe ich ein bisschen negative Erfahrungen gemacht. Gleich beim ersten Höhentrainingslager ein bisschen abgeschossen, frühzeitig nach Hause gefahren, zum Glück noch rechtzeitig nach Hause gefahren und dann trotzdem gut performt in Berlin. Und ab 2019 bin ich immer 2 bis 3 Mal in St. Moritz im Höhentrainingslager gewesen, meistens im Juli, August, September, um mich einfach für die Herbstwettkämpfe vorzubereiten. St. Moritz ist für mich nicht komplett aus der Welt. Das sind mit dem Auto 4,5 Stunden circa. Und im Sommer einfach angenehm. Da oben ist die Luft ein bisschen kühler. Ja, und einfach eine lässige Community. Also was da herumläuft an Weltklasse-Athletinnen und Athleten ist sehr beeindruckend. Da fühlt man sich absolut nicht alleine und ein absoluter Hotspot. Und ich habe natürlich ja mit ab 2019 sehr gute Erfahrungen mit diesem Platz in St. Moritz. Ich habe tolle Erfolge feiern können von hier aus. Und von dem her kehre ich natürlich immer wieder gerne zurück nach St. Moritz.
Wie hoch ist die Gefahr in so einem Kreis, dass man drüber geht?
Ja,
Wir können.
speziell das erste Jahr 2018 natürlich. Ich komme aus einem Jungspund im Laufsport. Ich war nicht mehr jung, aber als Neuling im Laufsport habe mein Potenzial gewusst. Komme da hoch. Man versucht sich natürlich anderen Athleten anzuschließen und will dann vielleicht ein bisschen zu früh zeigen, was man auch kann. Und die anderen Athleten haben vielleicht wesentlich mehr Erfahrung in der Höhe. Ja, da kann man sich relativ schnell so wehtun, dass eigentlich das kein Spaß mehr ist. Also, dass die Folgetage, die einzelne Einheit ist meistens nicht das Problem oder so. Die kann man schon ordentlich abreißen. Die fühlt sich nicht viel anders an als wie unten zu Hause. Aber das Leiden danach, einfach die Erholung, ist einfach extrem verzögert in der Höhe. Und ja, darum muss man immer in der Höhe einfach wirklich den Kopf einschalten, diese Ego-Trips versuchen beiseite zu schieben, wirklich auf sein Körpergefühl zu hören, wenn man mal wo nicht mitlaufen kann, einfach nicht mitlaufen. Das sieht man immer wieder, dass einfach Leute versuchen, hier oben zu viel zu pushen, die was halt dann im Wettkampf dann einfach kaputt sind, weil sie einfach überzogen haben. Und ja, man muss den Körper einfach Zeit geben, dann zeigt die Höhe hier auch den Effekt, dem was man ja, man kann ihn immer schwer nachweisen. Es gibt natürlich schon Methoden, aber jetzt mit, also wo ich weiß nicht, wo ich gut trainiert habe und mit Hirn trainiert habe und mir nicht abgeschossen habe, dann habe ich halt immer tolle Wettkämpfe danach geliefert. Also genau. Und
Wie lang bist du in so einem Trainingslager üblicherweise? Gibt es da so?
ja, 4 Wochen, 3 Wochen. Ich war im Juli 3 Wochen hier und jetzt 2,5 Wochen. Ja, bei mir ist auch, ich war von 2018 bis 2023 war ich Vollprofi, also beim österreichischen Bundesheer auch angestellt dann.
Ja.
Das war nach der Europameisterschaft in Berlin. War ich 5 Jahre Vollprofi. Jetzt ist alles ein bisschen komplizierter schon. Weniger Zeit, unterm Jahr Student auch, Sportwissenschaft in Salzburg, was ich studiere, und eine Familie mit 2 Kindern. Also ja, das was wunderschön ist, aber natürlich das Leben als Leistungssportler nicht unbedingt einfacher macht. Und von dem her sind jetzt die Aufenthalte im Höhentrainingslager auch nicht mehr ganz so lange, weil einfach ja die Familie darunter auch, merke ich halt, immer mehr und mehr leidet. Und ja, es ist nicht immer ganz leicht, das alles zu kombinieren. Deswegen, manchmal beneide ich richtig diese jungen Athletinnen, Athleten, die was richtig noch frei sind, keine Familie und einfach, ja, bei denen ist egal, wie lange die im Trainingslager sind. Ja, ich muss natürlich auf mein Umfeld auch schon ein bisschen schauen und ist eine zusätzliche Herausforderung, aber natürlich eine der schönsten Herausforderungen, was aber für Leistungssport natürlich nicht immer ganz einfach ist.
Vielleicht hat es ja auch den Vorteil, dass du so spät in den Laufsport gekommen bist, dass du immer noch Bock hast und immer noch hungrig bist. Vielleicht wäre das ja auch schon wieder anders, wenn du schon 10 Jahre eher eingestiegen wärst. Das ist ja alles
Absolut.
so, genau. Wenn du wie jetzt im Trainingslager bist, hast du einen fest strukturierten Trainingsplan oder wie läuft das bei dir mit deinem Coach ab? Sprecht ihr euch ab? Gibt er dir einen groben Abfahrtsplan oder hast du detailliert jeden Tag deine 2 Einheiten? Wie funktioniert das bei euch, weil das ja auch immer sehr unterschiedlich läuft?
Ja. Mein Coach schreibt sehr detailliert, also sehr detaillierte Trainingspläne. Und die versuche ich natürlich so gut wie möglich zu verfolgen. Wenn ich aber mal merke, oder ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren, mittlerweile bin ich 38 und ich merke einfach, die Regeneration ist das, was eigentlich mittlerweile einfach sich verzögert. Einfach nicht mehr so ganz so funktioniert wie vor ein paar Jahren, wo ich einfach auch, da habe ich einfach draufgehaut, egal wie es mir gegangen ist, und habe das dann trotzdem irgendwo noch geschafft. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Da merke ich einfach, die Regeneration ist verzögert. Wenn jetzt man merkt, ich bin komplett im Arsch, Entschuldigung für den Ausdruck, dann entscheide ich auch für mich, also ich entschleunige die Einheit oder entschärfe die Einheit oder so und schaue dann am nächsten Tag, dass ich wieder in die Struktur einsteige. Wenn ich mich gut fühle oder so, dann verfolge ich es natürlich zu 100%. Also wenn, aber da ist natürlich das Körpergefühl für mich sehr wichtig. Also wenn ich mir jetzt, natürlich gewisse Müdigkeitsphasen oder so in gewissen Phasen gehören dazu, da wo man Marathontraining auf hohem Niveau oder generell Leistungssporttraining auf hohem Niveau, das ist kein Honiglecken, das ist beinharte Arbeit. Aber wenn ich dann irgendwann merke, es geht gar nichts mehr, es kommt auch keine Leistung mehr, ich bin einfach nur noch am Leiden und kann eigentlich keine ordentliche Pace laufen oder auch im Grundlagentempo, dass eigentlich die langsamen Läufe eigentlich ein richtiger Horror sind, dann mache ich ein bisschen extra Regeneration, um wieder in die Spur zu kommen, um dann wieder die Qualität auch abrufen zu können.
Mhm. Würdest du sagen, dass das dein größtes Learning oder deine größte Veränderung ist über die Jahre, die jetzt gekommen ist?
Auf jeden Fall.
Vorher warst du der Hau-drauf-Typ und jetzt hörst du sehr auf dich und hältst dann sicherlich auch Rücksprache irgendwann wahrscheinlich, wenn dir schon vorher was zu krass oder zu viel wirkt, erscheint erstmal im ersten Moment.
Ja. Ich bin grundsätzlich immer der Typ gewesen, der was eigentlich gerne mal mehr gemacht hat im Trainingsplan, also wie draufsteht. So, das war immer so ein bisschen meine, eigentlich immer zu wenig und mehr gemacht. Aber wie gesagt, das Learning über die letzten Jahre und die Regenerationsfähigkeit ist ja auch nicht besser geworden. Ich versuche halt jetzt echt mehr mit dem Kopf zu arbeiten und das Learning ist natürlich über die Jahre, man sieht halt viele Top-Athletinnen und Athleten, man tauscht sie aus, was machen die, was funktioniert nicht und das ist ja das größte Learning eigentlich und dann gleicht man das mit sich selbst ab, was macht man selbst und was funktioniert nicht. Es gibt so viele Wege, die was zum Erfolg führen. Wenn man das hier so beobachtet in St. Moritz, so viele verschiedene Arten zu trainieren und man kann mit, ja, viele Wege führen nach Rom, oder wie man so schön sagt.
Ja. Wie schwer fällt dir das, dich da auch nicht beeinflussen zu lassen? Weil wenn man jetzt, also wir werden dann ja nochmal dazu kommen, du warst ja fast 5 Jahre lang österreichischer Rekordnationalhalter mit deiner Marathon-Bestzeit, die ja dieses Jahr geschlagen wurde um wenige Sekunden.
Ja.
Hast ja wahrscheinlich, nachdem du die Zeit aufgestellt hast, jetzt nicht gesagt, gut, das war's und ich trainiere jetzt mal so ein bisschen nebenbei weiter, sondern du hast ja bestimmt auch Ziele im Kopf. Wie gut oder wie geht man damit um, wenn man dann 3, 4, 5 Jahre lang trainiert mit ganz vielen anderen und viele anderen Sachen sieht, aber selber anders vielleicht trainiert, wie gut kann man das ausblenden? Wie, verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich, ja. ich hab 2019, 2020 einfach einen irrsinnigen Leistungssprung gemacht, dann auch mit dem Training, was ich jetzt mit Johannes Langer, was nach wie vor mein Trainer ist, der hat einfach einen irrsinnigen Leistungssprung gemacht und habe gesehen, das Training funktioniert und da gewinnt man dann natürlich auch ein bisschen Vertrauen oder auch eine Routine und wenn man weiß, eine gewisse Routine funktioniert, die will man dann oft in manchen Situationen. Es gibt natürlich immer Phasen im Jahr, da wo man recht stark variieren kann. Aber dann in kritischen Phasen oder so greift man immer sehr gerne zu einer gewissen Routine zurück, wo man weiß, es funktioniert, da ist man erfolgreich gewesen oder was ist da vielleicht auch nicht so optimal gelaufen, was kann man noch ein kleines Stück optimieren und man will dann nicht komplett was Neues irgendwo versuchen, weil es einfach damals auch sehr gut funktioniert hat. Was anderes wäre es jetzt, wenn es gar nicht funktioniert hat oder hätte, dann bin ich auch der Typ, der was gerne was Neues probiert oder ich sage mal im Jahr, wo es jetzt in nicht so kritischen Phasen versuche ich auch gerne mal so ein paar verschiedene Trainingskonzepte oder Methoden oder Studien, was halt so einfach zum Spaß einfach mal aus, wie fühlt sich das an? Speziell wenn es um diese ganze VO2 Max Thematik geht oder so mit diesen VO2 Programmen, was da so herumkursieren, was halt getestet worden sind, das kann man schon mal einbauen. Aber dann habe ich immer wieder gerne zu einer Routine zurückgegriffen, da wo ich gewusst habe, das funktioniert. Die Schwierigkeit nach den Erfolgen nach 2019, 2020 war eigentlich, dass ich gewusst habe, es ist immer in die Wettkämpfe noch nicht optimal gelaufen. ich muss noch mich weiter verbessern, noch mehr machen, dass man sich dann ein bisschen abschießt. Und das ist auch also ein bisschen passiert. Also dann ist die ganze Corona-Thematik auch noch gekommen, die was extrem viel Energie gezehrt hat, auch an meiner Seite. Ja, und ich bin auch ab 2020 nach den Olympischen Spielen einfach ein bisschen verletzungsanfällig auch geworden ist, was ich vorher überhaupt nicht war. Ich war robust ohne Ende. Also wenn Athletinnen und Athleten von so Verletzungen gesprochen haben, ich habe nicht mehr gewusst, was das ist. Also ich habe einfach machen können, mein Körper hat mitgemacht. Und das ist halt so nach 2020 plötzlich losgegangen. Also da eine Entzündung, dort eine Entzündung, hier ein kleiner Muskelfaserriss, dort wieder. Das macht natürlich im Kopf dann auch irgendwie was. Man merkt, okay, man kann nicht mehr ganz so weitermachen wie davor. Man muss ein bisschen irgendwie was reduzieren. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen eine Ego-Geschichte. Aber ein brutales Learning. Ein brutales Learning. Und ja, und bei mir ist es dann auch noch, wenn es dann überziehst, was ich auch natürlich ein paar Mal gemacht habe, dann kommen halt Infekte dazu. Und die nehmen die halt richtig raus. Also das war halt, das ist halt natürlich jetzt mit der Familie auch nicht besser geworden, mit zwei kleinen Kindern. Ich bin jetzt 2025 in der ganzen Saison noch eigentlich keine Wettkämpfe gelaufen, weil in der ersten Hälfte eigentlich nur krank. Ich habe unglaublich viel Energie aufgewendet, um mich für Wettkämpfe vorzubereiten. Und immer wieder kurz davor krank, weil es einfach wahrscheinlich mit Studium, 3 Stunden am Tag im Auto, Kinder und Training, too much. Ich bin kein Vollprofi mehr, will aber doch irgendwo noch an die Leistungen anschließen, was ich halt vorher gemacht habe. Und das ist gerade auch wieder ein mega Learning. Und jetzt sind vorlesungsfreie Zeiten 3 Monate lang. Da kann ich halt wieder wie ein Profi agieren. Da merke ich auch, dass die Regeneration ganz anders funktioniert.
Was meinst du damit?
Bitte, wie?
Meinst du, dass sie jetzt schneller vonstatten geht, weil der Körper wieder mehr gewohnt ist? Oder was meinst du?
Nein, nicht schneller, weniger? Aber ich habe die Zeit dazwischen, um mich zu regenerieren. Und ich habe 1000 andere Sachen. Also ich muss nicht zur Uni hinfahren, 1,5 Stunden oder 1:15 oder 1:15 wieder retour. Vorlesungen, in Vorlesungen reinsetzen. Du hast einen unrhythmischen Ablauf von den ganzen, der Biorhythmus ist gestört. Du hast irgendwelche Essenszeiten, dann stoppst du irgendwelchen hochwertigen Lebensmittel rein, weil es halt einfach, weil es nicht immer die Möglichkeit hast. Und es wirkt sich halt dann extrem einfach auf die Gesundheit aus. Und dann crasht du halt immer wieder. Und so geht es mal gerade unterm Jahr. Also wie gesagt, in dem Jahr hat es mir eigentlich immer nur aufgestellt. Krank. Oder dann auch noch eine leichte Verletzung dann im Mai. Das ist einfach, der Körper war einfach überlastet. Und jetzt, wo ich wieder Zeit habe, mich nur aufs Training zu konzentrieren und dazwischen einfach, ich kann mich ins Bett legen, kann den Kopf ausschalten, da merke ich auch, wie das Training wieder anschlägt. Das Training kommt, schlägt an, eine Leistungsentwicklung ist vorhanden und das macht natürlich Bock und Spaß auch wieder.
Was machst du, was nutzt du so zum Runterkommen? Haust du dich einfach hin, machst du gute Musik an oder liest du was oder kannst du einfach da liegen und abschalten oder wie?
Meistens haue ich mich einfach hin und da kommt vielleicht noch ein bisschen Instagram oder so, lass mich da ein bisschen berieseln, schlaf, geh spazieren und wenn ich so im Trainingslager jetzt bin, wenn ich zu Hause bin, dann ist ich Action mit den Kindern und aber das ist halt der ganze Unikram oder so ist halt da nicht vorhanden und das ist halt sehr wertvoll, also wenn man sich auf hohem Niveau bewegen will. Also da merke ich halt, da ist ein Riesenunterschied.
Ist das der Grund, warum du jetzt angefangen hast, das gerade nochmal zu studieren, um da auch nochmal ein bisschen mehr zu verstehen und hinterfragen und dann natürlich sicherlich auch mit dem Ausblick, dass du danach, dass man das, was du jetzt machst und wie du es machst, wirst du es ja jetzt nicht bis zum 60. Lebensjahr machen können.
Ja, ich bin mal als Athlet selber nicht immer ganz sicher, ob es immer unbedingt gut ist, wenn man zu viel weiß. Wenn man sich dann zu sehr verkopft und alles dann vielleicht hinterfragen kann, weil man doch irgendwo ein Basiswissen hat. Aber natürlich, wie du sagst, mir interessiert es einfach das Thema Ausdauer oder Leistungsfähigkeit und diese Thematik rundherum. Ich bin 38 und die Laufkarriere, die ist in absehbarer Zeit, also auf Leistungsniveau vorbei. Und das Ziel ist natürlich, nachher im Sport irgendwo weiter zu arbeiten. Und für das ist natürlich das Studium jetzt eine gute Grundlage. Das Studium ist jetzt möglich dadurch, dass ich 5 Jahre ja, Soldat war, also im österreichischen Bundesheer als Leistungssportler. Und das heißt dann berufliche Bildung und das Studium wird eigentlich jetzt von dem österreichischen Bundesheer gestellt, wo ich auch ja, in der Studienzeit eine Anstellung habe, einen gewissen Lohn habe, bin versichert und du kannst deine Ausbildung genießen, um nachher einfach ins Leben irgendwo einzusteigen mit einem Job. Genau, und das nütze gerade. Sonst wäre es eh nicht möglich, mit 38 jetzt noch so ein Studium zu machen. Weil natürlich mit Family und so sind die Finanzen natürlich auch immer Thematik. Das ohne Moos ist einfach nichts los. Das funktioniert einfach nicht. Und genau.
Ja, da kommen wir gleich zu was sich perfekt anschmiegt jetzt. Und zwar haben wir ja den Kontakt zu dir aufstellen dürfen über einen deiner Partner, über Ministry. Ganz kurz, wie bist du dazu gekommen oder sind sie auf dich drauf zugegangen? Wie ist das abgelaufen und was hat sich für dich am meisten verändert, auch in den letzten Jahren, jetzt vielleicht in Bezug mit Ministry, von der Sport- und Wettkampfernährung, von der Bedeutung und alles drum und dran?
Da hat sich natürlich extrem viel getan in der Sporternährung und ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, was nach wie vor, es wird immer mehr und mehr angenommen, also von den Personen, die was sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Aber speziell bei älteren Generationen, älteren Trainerinnen und Trainern fällt es mir immer wieder auf, dass die das noch sehr stark, ich möchte nicht sagen ignorieren, aber einfach, wo das Bewusstsein nicht vorhanden ist, wie wichtig die Ernährung im Sport, im Leistungssport einfach ist und wie groß der limitierende Faktor dort vorhanden ist und dass das einfach ja, in den letzten Jahren ein Riesenschritt war, einfach, was natürlich auch, ich sage jetzt im Laufsport, natürlich Laufschuhe und Nutrition haben diese Leistungssteigerung natürlich möglich gemacht, dass einfach so viele Athletinnen und Athleten einfach krasse neue Personal Bestzeiten aufstellen haben können, jetzt abgesehen von dieser ganzen katastrophalen Thematik, was da in Kenia so abgeht, also von denen mal ganz abgesehen. Aber es sagt, die Nutrition hat einen wesentlichen Anteil an diesen ganzen ja, guten Leistungen, auch natürlich im Triathlon oder Rennradsport, Tour de France,
Ja
was man
gut, da kommt es ja
mitbekommt.
immer als erstes, ne? Dann
Ja,
adaptiert man das in den
genau.
Laufsport.
Genau, ja. Ich bin natürlich auch in früheren Jahren einfach oft in so einen Hungerast reingefahren. Und was einfach absolut die Katastrophe ist eigentlich. Das Training ist eigentlich kaputt und du brauchst tagelang, um das wieder zu regenerieren und das Training hat eigentlich keine Wirkung. Und im Leistungssport, wir reden da nicht von Gesundheitssport. Es ist eher sogar gesundheitsgefährdend, wenn du dich nicht versorgst. Auch teilweise, was oft manchmal, glaube ich, sehr stark unterschätzt wird bei diesen ganzen immer noch diese nüchtern Läufe, was jetzt eh nicht mehr so stark rumkursiert sind, diese ewig langen nüchtern Läufe, einfach um den Fettstoffwechsel zu maximieren und einfach ohne Nahrung, ohne Frühstück rausgehen und zu laufen. Und das Problem ist halt, je höher dein Niveau ist, je höher dein Leistungsniveau ist, desto mehr Energie brauchst du auch im Fettstoffwechselbereich, auch bei den ruhigen Dauerläufen. Und ich glaube, die Leute, was wirklich was davon verstehen, die wissen auch, dass man auch bei Fettstoffwechselläufen, wenn ich Fat-Max-Training mache und ich bin auf hohem Niveau, dann brauche ich da auch schon eigentlich eine gewisse Menge an Kohlenhydraten pro Stunde. Das ist extrem wichtig, weil du einfach nur so die maximale Qualität rausholst von der Trainingseinheit und dich danach auch wieder schneller regenerieren kannst. Wenn ich jetzt zurückdenke, früher auch bei diesen ganzen Longruns, ich bin halt rausgelaufen, bis ich halt kaputt war. Und das eigentlich war nur die ersten 15 Kilometer waren okay und danach war einfach nur noch Leiden, bis dass du wieder nach Hause kommst. Und eigentlich hat die Trainingseinheit keinen Wert gehabt, weil es war ein Leidensweg nach Hause. Und das merke ich jetzt auch bei meinen Longruns, da wo ich nicht verpflegen kann, wie sehr da die Qualität hinten raus immer abfällt. Und wenn ich eine Verpflegung, also ich bin ja bei mir zu Hause, ich fahre, wenn ich jetzt keine Radbegleitung habe, die weiß ich eigentlich in meinem Fall nie habe. Ich fahre vorher die Strecke mit dem Auto ab und baue mir und stelle mir Flaschen auf. Mhm. Irgendwo in der Wiese versteckt oder so, dass ich einfach diese Möglichkeit habe, um mich zu verpflegen, um die maximale Qualität von der Trainingseinheit auch rauszuholen. Also es geht, der Trainingsplan kann noch so gut sein, wenn die Nutrition dazu nicht passt oder die Verpflegung, dann ist der Trainingsplan nur die Hälfte wert. Der kann noch so detailliert oder ausgetüftelt sein, wenn du dich nicht ordentlich verpflegst, wird das Training nicht so anschlagen oder du läufst dich ja eh kaputt. Und ja, diese Fehler sind mir natürlich auch passiert, speziell auch im Marathon. Immer unterschätzt, so am Anfang, wo du glaubst, ja, du willst eigentlich noch nicht verpflegen, die ersten 5 Kilometer, die ersten 10 Kilometer, weil du bist ja noch voll und es ist eigentlich unangenehm, dich jetzt zu verpflegen, aber du wirst es halt immer büßen hinten raus. 2018 in Berlin, Europameisterschaften auch, ich war halt am Anfang einfach nicht konsequent genug mit der Verpflegung. Da habe ich auch noch nicht so das Bewusstsein gehabt, wie viele Kohlenhydrate pro Stunde muss ich aufnehmen. Ich bin halt hinten raus die letzten 5 Kilometer verreckt. Und wenn ihr da, wenn du da halt von Anfang an besser verpflegst, dann kannst du halt die letzten 5 Kilometer auch noch ordentlich ziehen und du verlierst nicht da 1,5 Minuten plötzlich. Und noch viel, viel wichtiger im Training einfach. Du kannst halt mehr trainieren, besser regenerieren. Ist eine unglaublich wichtige Thematik, diese Nutrition und sich einfach auch diese Zuckerdinger reinzuknallen. Du wirst einfach, habe ich früher auch nicht gemacht, jetzt, ich könnte jetzt nicht ohne rausgehen. Ich nehme es teilweise auch, so wie heute, vorgestern und gestern extrem hart trainiert, extrem die Kohlenhydratspeicher ausgeleert. Heute lockerer Tag, ich nehme da teilweise bei lockeren Einheiten, kurzen Einheiten ein Gel mit, um einfach, also wenn du einfach leer läufst, dass du wieder was hast zum Nachschießen, also weil es einfach wichtig ist für den Regenerationseffekt. Ganz, ganz ein wichtiges Thema und ich habe 2020 die große Ehre gehabt, eigentlich, dass Ministry auf mich zugekommen ist, das sind die gerade eigentlich am Starten gewesen. Da bin ich gerade auch zum selben Zeitpunkt in St. Moritz gewesen, habe mich für den London Marathon, wo ich damals in glücklicher Lage war, zu laufen, das war das Corona-Rennen, da wo ich dann den österreichischen Rekord gelaufen bin, habe mich auf den Wettkampf vorbereitet, genau zum selben Zeitpunkt wie jetzt. Und die haben mich auch gefragt, ob ich ihre Produkte mal probieren möchte. Und zuerst war ich natürlich extrem skeptisch, habe da damals auch natürlich, Morten ist das so ein bisschen gekommen gewesen, habe diese Produkte verwendet und habe das dann, das Ministry, die Ministry Produkte im Trainingslager dann schon mal probiert und war damals schon eigentlich, da sind sie aber richtig erst am Starten gewesen, also die Produkte waren da nicht so wie jetzt. Auch schon toll, aber ich war sofort eigentlich begeistert. Habe es damals im Wettkampf natürlich, dann, das war zu kurzfristig, dann in London noch nicht verwendet. Und ich war halt immer mit, ich kann die Marke eh nennen, Morten, einfach, ich war am Limit von Magen. Also einfach von der, das war halt immer so ein Grenzgang vom Magen, dass man einfach, dass das ganze System kippt und dass halt dann, wenn du Magenprobleme bekommst, dann ist jetzt das Rennen eigentlich mehr oder weniger vorbei. Dann, dann ist gelaufen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in London auch, ich habe dieses ganze Mountainzeug aufgestellt gehabt, war hardcore am Limit, wollte eine Flasche teilen mit einem britischen Kollegen, mit einem, wie hat er geheißen? Der ist knapp eine Stunde gelaufen, auch im Marathon, also Halbmarathon, unglaublich stark. Hab gefragt, ob er auch eine Flasche haben will. Dann hat er gefragt, was ist drinnen? Hab gesagt, Morten. Und er hat gesagt, no, impossible. und war bei mir auch so. Also ich habe es zum Glück ins Ziel gebracht mit österreichischem Rekord, aber magentechnisch halt am Limit. Und da war halt Ministry dann also wesentlich magenschonender. Und mittlerweile halt auch die Verfügbarkeit von den Kohlenhydraten pro Stunde. Also ich verwende halt im Wettkampf, wenn ich kurz im Marathon das Power Carb Heat, also du kannst da bis 120 Gramm pro Stunde eigentlich die Kohlenhydrate hochschrauben und ist halt super geil zu trinken auch, super, super verträglich und um das geht's halt, dass du, weil wenn du dann Sorge haben musst auch, das Produkt zu vertragen, ist halt eine Katastrophe eigentlich und das ist im Marathon mittlerweile einer der größten Stressfaktoren, neben dem Laufen, wie komme ich zu meiner Flasche? Weil ich brauche die Energie. Und man kann sie durch Spiroergometrien relativ gut auch kalkulieren, was verbraucht man pro Stunde. Und oder gutes Beispiel von letzten Jahr in Berlin. Also ich habe genau gewusst, wie viel Gramm Kohlenhydrate oder Kilokalorien auf der Strecke stehen. Und ich habe genau gewusst, wie viel Gramm pro Flasche drinnen sind. Und somit habe ich das sehr gut kalkulieren können, habe gewusst, was habe ich jetzt in meinen Körper reingebracht oder was auch nicht. Und habe volles Vertrauen in das Produkt, keine Magenprobleme, und das ist natürlich perfekt, weil so kannst halt dann, das ist eigentlich nur der größte Stressfaktor, wie komme ich zu meiner Flasche. Und das ist halt...
Wie zeitig vor so einem Wettkampf fängst du damit an? Also in Stunden jetzt? Man fängt ja meistens wahrscheinlich schon vorher an.
Ah, ich fange eigentlich schon beim Frühstück an, das Wettkampfgetränk zu trinken, weil wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, Leistungssport ist kein Gesundheitssport, und speziell das Marathonwochenende ist absolut kein Wellness- oder Gesundheitswochenende. Mhm. Da geht es halt echt dann nur noch um Energie und kurzkettige Kohlenhydrate, die was man gut verträgt, die was man auch keine Experimente, nur das verwenden, was man auch im Training, wo man hundertprozentiges Vertrauen hat. Natürlich in Extremsituationen, wenn man die Flaschen gar nicht bekommt oder so, dann muss man natürlich irgendwann zu was anderem greifen auch, weil irgendwo muss die Energie einfach rein. Aber im Idealfall nimmt man das, was man im Training trainiert hat, und auch unter Hochlast, weil es ein großer Unterschied, ob du das bei ruhigen Läufen zu dir nimmst oder dann auch, wenn du vollläufst. Also das ist einfach vom Magen ganz was anderes. Und auch diese Aufnahme, wenn du eigentlich die ganze Marathonvorbereitung musst du eigentlich schon trainieren, das Getränk zu dir zu nehmen, um auch die maximalen Kohlenhydrate überhaupt aufnehmen zu können. Das heißt, train the gut. Du kannst noch so, keine Ahnung, theoretisch 90 bis 100 Gramm auf der Strecke stehen haben an Kohlenhydraten. Wenn du das vorher nicht trainierst, dann wird dein Körper nicht in der Lage sein, das aufzunehmen. Darum muss man das Ganze auch trainieren. Ja, also eigentlich geht es Monate in der ganzen Marathon-Vorbereitung schon los, dass man das Ganze trainiert, und ja, direkt am Wettkampfwochenende auch. Also am Frühstück fange ich schon an. Das Wettkampfgetränk immer in kleinen Dosen, also nie große Mengen, aber immer wieder schluckweise zu trinken. Dann noch eine Stunde vorher so ein halber Porridge-Bar, den was ich auch relativ gut dann im Magen wegbekomme. Dann habe ich noch als Absicherung immer meistens ein, zwei Gels in der Hosentasche, falls du die Flaschen nicht erwischen solltest. Ja, genau, dass du einfach ein Gel in der Tasche hast, und das in Kombination dann mit Wasser. Ja, genau, das Wasser dazu ist ja auch extrem wichtig.
Aller wie viele Kilometer greifst du zurück im Wettkampf? Auch aller drei, aller fünf? Wie ist das bei dir, dass du was stehen hast?
Fünf, in der Regel fünf. In Berlin haben wir sogar die Möglichkeit, ab Kilometer 15 dann alle 2,5 Kilometer. Das hat damals Eliud Kipchoge eingefordert, und das haben sie so stehen gelassen, und das ist natürlich perfekt. Weil wenn du eine Flasche verpassen solltest oder so, dann hast du halt alle 2,5 Kilometer ab Kilometer 15 das Update. Und ist ja auch immer das Thema, also ich habe immer alle 5 Kilometer 150 Milliliter, alle 5 Kilometer 150 Milliliter in der Flasche drin, also immer nur eine kleine Dosis, nie zu viel, dass den Magen nie überlastest. Aber halt immer wieder und immer wieder in kleinen Dosen, und wenn es dann alle 2,5 Kilometer ist, dann nimmst halt, wenn es die Flasche leicht erreichst, wieder einen oder zwei Schlücke, und dann hast du einfach keinen Stress von der Energieverfügbarkeit, dass du die Kohlenhydrate reinbekommst.
Du hast das auf dich abgestimmt mit der Spiroergometrie, hast du gesagt? Oder?
Ja.
Genau. Wie oft macht man das dann? Einmal im Jahr? Oder wie oft wird das dann gemessen, dass, falls sich da irgendwas verändert? Oder die Produkte verändern sich ja auch. Ist das? Oder macht man das einmal und dann sagt man, das behält man jetzt erstmal bei?
Also natürlich, wenn jetzt
Alles gut.
Sorry. Wie kommen wir? Jetzt muss ich kurz schauen. Ah, hier sind wir. Sorry.
Nein, ist gut.
Ja, natürlich im Idealfall wäre es, wenn man jetzt vor dem Marathon eine Spiroergometrie, also würde man sagen, 2 Wochen vor dem Marathon, wo man halt in dieser Marathonform dann auch schon ist, Spiroergometrie zu machen, dann kann man das natürlich ein bisschen besser einordnen. Aber man muss eben auch immer aufpassen, diese Werte, das, was da rauskommt, die sind nie 100%. Also das ist kein Gesetz oder so, aber man hat, das ist ein Tool, das ist eine Annäherung, wo was verbrennt man einfach in der Marathon-Pace in etwa. Dann kann man in etwa sagen, was hat der Körper gespeichert, was hat man selber gespeichert und was verbrennt man dann in der Marathon-Pace. Und das,
wie hat sich das bei dir verändert, seitdem du das testest? Gibt es da irgendeinen Trend, dass du jetzt immer mehr verträgst oder eigentlich eher weniger brauchst oder so? Oder ist das ganz unterschiedlich?
Ja, das wäre natürlich auch als Sportwissenschaftler mein Traum, das zu wissen jetzt. Aber da müsste man natürlich sehr viel testen. Da bräuchte es halt selber diese Messgeräte auch. Und auch abgestimmte Tests. Also es macht jetzt keinen Sinn, einfach in ein Labor zu gehen und einen Standard-Stufentest zu machen. Mhm. Oder in meinen Augen, also da muss man richtig schon eine Zeit lang in dieser Race-Pace unterwegs sein, um auch, und am besten nicht am Laufband, sondern draußen auch, dass man dann möglichst reale Bedingungen schafft. Es sind dann zwar keine Laborbedingungen, aber ein Marathon ist auch kein, sind auch meistens keine kompletten Laborbedingungen. Das wäre natürlich der Idealfall. Und dass man einfach da, CO2 durch O2 dann rechnet, dann bekommst du diesen RQ raus. Dann kannst du in etwa einstufen, was verbrauchst du an Kohlenhydraten, also an Kilokalorien pro Stunde kannst du umrechnen in Kohlenhydrate. Und so kannst du natürlich auch ein bisschen eingrenzen, was ist von der Pace möglich und was nicht. Was kann, wenn da jetzt rauskommt, also ich bräuchte in dieser Pace 300 Gramm Kohlenhydrate oder so, ja, das geht nicht. Also es hat sich in den letzten Jahren, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, okay, maximale Aufnahmefähigkeit von Körper sind 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Jetzt ist man schon...
Das haben wir ja im Triathlon bei den Norwegern gesehen, ne? Da ist man über 200 von Testen.
Redet man von 120, 200, aber muss man auch immer wieder aufpassen von Sportart zu Sportart. Das macht einen Unterschied, ob man das jetzt im Rad aufnimmt, wo du keine Stoßbelastung, also keinen Impact auf den Magen auch hast, ist natürlich ganz andere Aufnahme. Also ja, also ich kann am Rad eine Pizza runterstopfen und kann danach sofort Intervalle fahren. Ja. Wenn ich das beim Laufen mache, dann laufe ich keine, 10 Minuten und liege irgendwo am Straßenrand. Also das macht natürlich auch, also ich glaube nicht, dass die 200 Gramm auch beim Laufen, macht natürlich einen Unterschied. Also zwischen Laufen, Radfahren muss man immer ein bisschen aufpassen mit diesen Definitionen oder was da so herumkursiert. Aber ja, die Jungs pushen das natürlich alles. Radsport, Tour de France,
da ist halt viel mehr Geld da, ja. Das lässt sich auch besser standardisieren, sowas da zu testen, logischerweise.
Ja, genau.
Und dann wird man ja, wie wir vorhin gesagt haben, vieles dann aus in die anderen Ausdauersportarten adaptiert. Ja.
Absolut, das ist immer ein gutes Learning für uns. Das beobachte ich auch sehr gerne, also mit offenen Ohren. Offenen Augen. Und wie gesagt, also das ist ein absolutes positives Learning und das testet man natürlich dann selber auch gerne aus. Also vor 7, 8 Jahren hätte man nie so viel Energie reingeschossen in einem normalen Training, weil Nüchternläufe, Fettstoffwechseltraining muss ja ohne Energie ablaufen. Also was mich jetzt reinstopft, ist unglaublich. Und ich bin eigentlich, ich kann auch kurze Geschichte, Olympische Spiele 2020, wo halt immer noch dieses Thema beim Laufen weniger Gewicht ist natürlich mehr Leistung. Habe versucht, noch mehr Gewicht von mir ein bisschen runterzunehmen, weil ich doch ein bisschen ein muskulöser Typ bin oder auch einer der schwereren Läufer bin für meine Körpergröße. Und versucht einfach Gewicht zu verlieren mit brutal viel Training und weniger Essen. Was ist passiert?
Hast dich verletzt?
Danach.
Du bist hochgegangen, hinten raus.
Danach auch verletzt, aber ich bin eigentlich schwammiger geworden. Der Körper hat Einlagern angefangen, also ich bin eigentlich schwerer geworden. Ja. Undefinierter, habe mich unwohl gefühlt. Und so das beste Beispiel wie letztes Jahr, da bin ich richtig aus einer Katastrophenzeit rausgekommen, da war es mir einfach egal. Ich habe gefressen wie ein Mähdrescher, auf gut Österreichisch, und habe halt dazu halt dann auch trainiert unglaublich viel und ich habe auch viel trainieren können. Ich habe das Training vertragen und bin immer magerer geworden, definierter, und der Körper hat einfach diese Energie oder diese Menge an Essen, was ich zu mir genommen habe, auch verbrannt. Und genau, da geht es bei dem Zeugs auch. Also wenn du dem Körper nichts zum Essen gibst, dann stellt er auf einen Schutzmodus und er verbrennt auch nicht mehr, gibt nicht mehr so viel Leistung frei. Er fängt Einlagern an, aus welchen Gründen auch immer, weil er einfach irgendwie seine Reserven schützen muss. Und wenn du dem Nährstoffe gibst, dann verbrennt er sie auch und du hast einfach viel mehr Leistung und kannst besser regenerieren. Das war für mich so letztes Jahr so ein Paradebeispiel einfach. Ich habe gefuttert ohne Ende und bin immer noch ausgezehrter geworden, noch magerer. Also eigentlich perfekt. Und da, wo ich versucht habe zu hungern, um Gewicht runterzubekommen, da, ja.
Naja, da sind wir ja schon bei einem super Tipp, ne? Also esst bitte. Sobald ihr den Hunger verspürt, unterdrückt das nicht. Esst.
Ja, davor schon. Also vor dem Training, am besten auch während dem Training, also speziell, wenn es intensiv ist und direkt danach auch. Mal, der Fehler passiert mir auch immer wieder nach dem Training, wo man so ein bisschen herumsudert oder vielleicht ein bisschen zu lange braucht, bis man, oder zu faul, dass man sich ja Essen vorbereitet. Das halt, passiert mir nach wie vor immer wieder, immer noch. Also das vor dem Training vielleicht nicht, im Training auch nicht, aber das nach dem Training. Natürlich habe ich den Recovery Shake, was du reinstellst, vom Ministry, der R8, also das ist für mich Gott. Ist zwar nicht ganz günstig, das Produkt, aber ist halt ist richtig hochwertige Qualität, also wenn ich richtig viel trainiere, da geht auch richtig viel auf. Aber halt dann auch hochwertige Kohlenhydrate. Also während dem Training kurzkettige, schnelle Kohlenhydrate und nach dem Training halt dann wieder hochwertige, langkettige Kohlenhydrate. Pasta, Reis, eine gewisse Menge an Proteinen dazu und Vitamine halt mit Gemüse auch.
Ja.
So wär's gut.
Am besten immer in reiner Form, sagt man ja immer, ne? Ist immer, wenn das möglich ist natürlich. Am wenigsten unverarbeitet. Genau. Ich würde gerne noch mal kurz mit dir auf die österreichische Straßenlaufszene zu sprechen kommen. Weil darüber hören oder bekommen wir jetzt nicht ganz so viel mit, hier drüben in Deutschland. Und genau, mein Fokus ist in Österreich auch eher auf die Trail-Szene. Insofern, also du kennst ja auch ein paar Leute da. Wie sieht das aus? Das ist jetzt nicht das Typischste für einen Österreicher, dass er Marathon-Straßenläufer wird, aufgrund der geografischen Begebenheiten. Wie ist die Szene bei euch? Wie viel gibt's da, die Ambitionen haben oder mit dir teilen, da in der europäischen Weltelite ganz oben mitstehen zu wollen?
Geografisch, das wird jetzt so. Also meine geografische, also ich komme aus dem Westen, also westlichen Teil von Österreich, wo es halt gebirgiger ist, hügelig und Wintersport. Ja. Ich glaube, das ist halt primär der Grund, warum da nicht so viele Läufer sind. Oder mehr Trailläufer, aber im Sommer keine Straßenläufer. Es ist halt, die gehen halt Berg bei uns, die Leute, oder Traillaufen oder Mountainbiken. Wenn du jetzt in den östlicheren Bereich gehst, Wiener Bereich, der ist ja super flach. Also in Wien oder Linz, oder da kannst du ja Longruns machen an der Donau entlang oder Prater Hauptallee, wo Elliot Kipchoge gelaufen ist. Also Prater Hauptallee, also wenn die Windbedingungen passen, schnellste Strecke, wo ich kenne. Also da habe ich auch natürlich schon unglaubliche Trainings gemacht, wo ich sage, eigentlich bin ich gar nicht in der Form, was ich da runterreißen habe können. Das ist halt perfekter Asphalt. Nur der Wind kann da ein paar Mal halt ein bisschen. Wenn der blöd kommt, dann ist die auch zäh. Aber bei mir ist eher das Thema, von wo ich komme, ist der Winter halt die Schwierigkeit, dass man da sich für ein Frühjahrsmarathon vorbereitet. Darum habe ich wahrscheinlich noch nie einen richtig guten Frühjahrsmarathon hinbekommen, weil einfach die Vorbereitungsphase zu zäh ist, einfach zu winterlich. Weil wenn man jetzt nach Kenia schaut oder so, die laufen auch hügelig und da ist es noch hügeliger als wie bei mir. Bei mir ist eben das Winterthema und dass die Leute einfach auf andere Sportarten gepolt sind. Wenn es jetzt um den Ausdauersport geht, im Winter Langlauf, Biathlon, das sind unsere Sportarten bei uns. Aber es gibt immer wieder junge, mehr Österreicher. Bei den Damen bewegt sich auch ein bisschen was mit Julia Meyer, der Marathonläuferin, die was aus Wien kommt. Carina Reichelt, ich kenne sie jetzt leider nicht persönlich, die läuft auch super genial. Speziell für die Mädels würde es mich freuen, wenn sie im Straßenlaufbereich, Julia Milonik, es sind schon ein paar unterwegs, aber speziell bei den Mädels, wenn da ein bisschen mehr kommen würde in Österreich, wäre es schön, wäre es toll. Bei den Burschen ist ein bisschen mehr los. Timo Hintendorf ist ein junger, richtig talentierter Läufer, der was auch den Halbmarathon mittlerweile schon unter 63 Minuten läuft. 10 Kilometer 29 tief, glaube ich, hat er stehen. Sebastian Frey, der was in dem On-Trainingsteam unterwegs ist, die was hier in St. Moritz stationiert sind. Ja, Andi Wolter natürlich nach wie vor, das Urgestein auch, der was ja jetzt mittlerweile auch Marathon läuft, auch der Wiener. Also es ist schon ein bisschen was los, aber es könnte natürlich mehr sein. Also so wie in Deutschland bewegt sich da wesentlich mehr.
Ja, mich würde es auch freuen. Man sich sehr in der Szene oder ist das noch ein bisschen, dass jeder wie? So sein, ob man sich in der Szene sehr connected oder ist es eher so, dass man mal voneinander hört, wenn man sich irgendwo sieht, vielleicht mal kurz schnackt,
so.
Aber mehr so.
Mehr so, ja. Okay. Mehr so, würde ich jetzt sagen. Auch bei mir natürlich aus geografischen Gründen, ich komme aus dem Westen, also bei mir, ich laufe alleine, also bei mir in der Nähe sind die Innerhofer Brüder, die was natürlich mittlerweile voll in der Traillauf-Szene unterwegs sind, mit denen, das sind so Konkurrenten, mit denen, was ich mir früher bei diesen Feld- und Wiesenläufen gematcht habe, so in meinen ersten Jahren, da wo sie auch noch im Straßenlauf sehr viel tätig waren, die zwei sind super, die Jungs, super sympathisch, ja, voll im Traillauf unterwegs, aber sonst ist halt, wie du sagst, also man trifft sie irgendwo, vielleicht in St. Moritz, aber es macht dann doch, ja, meistens jeder sein eigenes Ding. Vielleicht connectet man sich für gewisse Trainingseinheiten, aber ich will natürlich dann auch, so wie in meiner Situation, meinen Trainingsplan durchziehen und dann will man nicht immer abweichen und sie überall anpassen. Natürlich, letzten Samstag habe ich mich bei den deutschen Jungs, Nils Vogt, Jarek Hille, die anderen Jungs habe ich jetzt nicht gekannt, die was auch 62 Halbmarathonläufer waren, da eingebaut, das war cool. Und am nächsten Tag geht man wieder seinen eigenen Weg. Also ja, man baut sich wo ein und dann geht man wieder seinen, wenn es passt und sonst geht man wieder seinen eigenen Weg. Also da müsste man schon richtig in der Trainingsgruppe sein, in einer fixen, dann kann man natürlich immer dasselbe machen, ja.
Weißt du, ob es solche Bestrebungen gibt? In Österreich im Laufsport oder bist du da zu wenig drin, dass du da irgendwas dazu sagen könntest?
Gedanken von gewissen Trainerinnen und Trainern wären vorhanden, aber das umzusetzen ist halt immer die Schwierigkeit, weil das.
Ich kann es ja aus Deutschland mal beschreiben, also. Wenn man jetzt gerade, oder wenn man in den Skisport in Österreich schaut oder halt in nach Skandinavien, da hat man das, dass alle miteinander arbeiten. Jeder, der was weiß, gibt was preis und man versucht das zu bestärken oder zu widerlegen in Gemeinschaft so. Ja. Und das Gefühl hat man in dem deutschen Dachraum leider nicht so, sage ich jetzt mal, das, um das mal so grob und nett auszudrücken.
Österreich auch. Ja. Können wir uns anhängen.
Ja. Dass da viel eingebrödelt wird und man nimmt
jeder
sich das
sein eigenes Süppchen.
Ja. Okay, gut. Dann bauen wir das hier lieber an der Stelle nicht weiter aus. Aber ja, schade teilweise auf alle Fälle.
Ja, absolut, ja.
Ja.
Ich glaube, also das Thema ist, darum sind auch, das ist so ein richtiges, das Geheimrezept von den Norwegern eigentlich. Diese gemeinsame Sprache, dieser Austausch und diese Offenheit auch unter Trainerinnen und Trainern. Also das ist ja sowieso meistens schwer, irgendwas komplett zu kopieren.
Ja.
Aber einfach diese gemeinsame Sprache zu sprechen, auch über Trainingsbereiche und keine Geheimnisse. Na, natürlich während die auch, wie es dann hinter dem Vorhang aussieht, ist immer die andere Sache, aber grundsätzlich, das Land, das kleine Land ist so unglaublich erfolgreich, also die müssen was richtig machen im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, uns Österreichern, also da seid ihr noch uns sicherlich, also von der Leistungsfähigkeit auch mal abgesehen jetzt vom Wintersportart, aber das halt hat, ja, ist wieder ganz was anderes. Da hat Deutschland natürlich wesentlich mehr starke Athletinnen und Athleten als Österreich im Leichtathletikbereich. Also mehr halt. Wir haben auch einzelne sehr gute, also mit Diskus, Luke Weiß-Heidinger oder die Susi, die Walli.
Ja, es ist ja immer eine Frage von dessen, auf was man zurückgreifen kann, ne? Also auch schon von der Einwohnerzahl und dann, wie was gefördert wird, das, was du ja vorhin auch gesagt hast, genau.
Ja.
Und das ist halt nun, das liegt halt auf der Hand, dass da in Österreich wahrscheinlich wesentlich mehr Interesse und Geld da jahrelang in den Wintersport einfach geflossen ist, so, oder fließt.
Klar, das ist natürlich, ja.
Ja, vielen Dank schon mal bis hierher, Peter. Ich würde zum Abschluss noch eine kurze, nennen wir es Schnellfragerunde machen wollen. Hast du ein Lieblingsprodukt von Ministry?
Power Cup. Eins ist der R8, das Recovery-Produkt.
Ja.
Und Power Cup Heat, das, was ich gerade gezeigt habe, diese zwei Produkte sind meine Überlebensprodukte.
Ja.
Und genau, also ja. R8 und Power Cup Heat. Das
okay. Einen Lieblingswettkampf?
Berlin-Marathon.
Okay. Bester Laufmoment, an den du dich jetzt so spontan zurückerinnern kannst?
Berlin-Marathon 2019.
Rennverpflegung in drei Worten. Keine Raterunde, sondern...
Einfach sehr wichtig. Drei Worte war es nicht gut.
Sehr wichtig.
Zwei Worte. Es ist essentiell. Also Game Changer, immer noch total unterschätzt. Das ist unglaublich wichtig für den Schlüssel zum Erfolg, dass man sich einfach diese Kohlenhydrate reinpfeffert, diese kurzkettigen, auch wenn sie ungesund sind, aber wir reden von Leistungssport, wir wollen Leistung bringen. Es ist einfach notwendig und es werden alle davon profitieren und man wird davon auch nicht fett oder zuckerkrank. Also ich glaube, es gibt noch keine Belege dazu, dass man während dem Sport, wenn man da kurzkettige Kohlenhydrate zu sich genommen hat, dass da Personen zuckerkrank geworden sind.
Mhm.
Also ich sage immer, im Sport, im Training ungesund und danach wieder gesund.
Ja.
Arbeiten.
Und als allerletztes, vielleicht verrätst du es uns, wo soll die Uhr stehen bleiben in Berlin?
2:09:40.
Okay, vielen lieben Dank. Wir verlinken natürlich dein Insta-Profil und alles, was du uns noch geben willst zum Verlinken. Vielen lieben Dank. Ich fand es sehr aufschlussreich und sehr, sehr nett. Du hast es auch mir sehr, sehr einfach gemacht. War sehr angenehm, das alles so zu hören von dir. Und wir drücken dir natürlich ganz fest die Daumen für Berlin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ich sage danke, dass ihr mit dabei sein habt dürfen. War für mich auch wieder eine schöne und nette Erfahrung, einfach ja eigentlich jetzt nur von mir zu sprechen, ist vielleicht auch, mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber einfach meine Story zu erzählen und wenn das Leute interessiert oder imponiert, dann finde ich es sehr schön und cool und einfach sage danke für diese Plattform, dass ich hier die Möglichkeit auch gehabt habe, mit dir mich auszutauschen und wenn das die Leuten gefällt, dann Daumen hoch, super.
Ja, vielen Dank. Genau, wir hören uns das nächste Mal wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.